RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 17. November 2017. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien. Dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nono Nursia, Puji Astuti, Sri Unun und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident ruft die Volksstammoberhäupter auf, das harmonische Leben zu erhalten. Der Konflikt im südchinesischen Meer kann durch Zusammenarbeit zwischen den streitenden Seiten im Gebiet gelöst werden. Belgien fokussiert sich auf die Zusammenarbeit im Hochbildungsbereich mit Indonesien. Die indonesisch-belgische Beziehung entwickelt sich sehr rasch. Indonesien ist Ziel der Verbreitung einer globalen Industrie. 20 Länder akzeptieren den Halal-Standard Indonesiens. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Präsident Joko Widodo traf sich gestern im Staatspalast in Bogor, West Java, mit den Oberhäuptern der Volksstämme aus ganz Indonesien. Bei der Gelegenheit rief Präsident die Volksstammoberhäupter aus ganz Indonesien auf, vor den gleichzeitigen regionalen Oberhäupterwahlen im Jahr 2018 und vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im Jahr 2019 das harmonische Leben und die Einheit zu erhalten. Die Wahlen sollten das harmonische Leben des indonesischen Volkes nicht stören. Nach den Wahlen müsse die Gemeinschaft wieder sich vereinigen, sagte Präsident weiter. Bei der Gelegenheit schätzte Präsident Joko Widodo die Bemühungen der Volksstammoberhäupter, um ihre eigene Sitte und Kultur zu erhalten. Präsident versprach, die Regierung werde alle Aktivitäten, die mit der Sitte und Kultur zu tun haben, wie die Renovation der traditionellen Häuser und die Erhaltung der Kultur jeweiliger Region erleichtern. Präsident brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass Indonesien und kulturellen Reichtum nicht verliere, da der Reichtum die Wohlfahrt für das indonesische Volk bringen könne. Die Abteilung für die Konfliktbewältigung des Außenministeriums wurde vom 15. bis zum 17. November 2017 in Jakarta den 27. Workshop zur Bewältigung des potenziellen Konfliktes im südchinesischen Meer durch. Er beruhte auf einer Initiative Indonesiens, um die Zusammenarbeitschancen zwischen den betroffenen Seiten durch Dialog zu prüfen. Bei der Eröffnung dieses Workshops sagte der Vizeaußenminister Abdurrahman Muhammad Fahir am 16. November dieses Jahres, Indonesien sei optimistisch, dass der Konflikt durch die Zusammenarbeit der sich streitenden Seiten bewältigt werden könne.
Indonesia believes the South China Sea region must be managed through cooperation among concerned parties in order to mitigate tension. That is why
Indonesian glaubt, dass das Gebiet der Südchinesischen Meer durch die Zusammenarbeit verschiedener Seiten verwaltet werden sollte. Dies dient dazu, die Spannungen zu vermindern. Deshalb ist Indonesien sehr aktiv in diesen Fragen. Dieser Workshop hat eine wichtige Rolle in der Werbung der Kenntnisse der Teilnehmer durch den konstruktiven Dialog und Zusammenarbeitsprojekte. A.M. Fahir Fufort, das Potenzial des Konfliktes werde zur Zusammenarbeit in verschiedenen Projekten führen. In diesem Jahr gäbe es 8 Projekte, denen gemeinsam zugestimmt wurde. Dies unterstütze das Bemühen und die Verpflichtung Indonesiens, das Gebiet des Südchinesischen Meeres zu einem stabilen und friedlichen Gebiet zu entwickeln und ihm eine ökonomische Bedeutung zu geben. Belgien stärkt zurzeit die Zusammenarbeit mit Indonesien in verschiedenen Bereichen. Dies teilte der belgische Botschafter in Indonesien, Patrick Herman, gestern in seiner Residenz in Jakarta bei der Feier des Jahrestages des belgischen Königs, der Presse mit. In seiner Begrüßungsrede sagte Patrick Herman, dass Belgien auf die Zusammenarbeit mit Indonesien im Hochbildungsbereich sich fokussiere.
We have been focusing very much on cooperation with universities, between universities and also
Wir fokussieren uns zurzeit auf die Zusammenarbeit mit den indonesischen Universitäten, zwischen den Universitäten beider Länder und auch auf die Zusammenarbeit mit dem indonesischen Ministerium für Forschung, Technologie und Hochbildung. Vor einigen Monaten besuchten die Vertreter von den belgischen Universitäten Indonesien. Die Zusammenarbeitprojekte mit den indonesischen Universitäten durchzuführen. Botschafter Patrick Herman fügte hinzu, viele indonesische Schüler studieren in Belgien durch das Stipendiumprogramm von der Agentur für die Bewirtschaftung des Bildungsfonds LPDP des indonesischen Finanzministeriums. Außerdem hat Belgien im Bildungs- und Gesundheitsbereich ein Austauschprogramm mit einigen Krankenhäusern in Indonesien durchgeführt. In seiner Begrüßungsrede sagte Patrick Herman auch, dass er die weitere Zusammenarbeit mit Indonesien im Forschungs- und Technologiebereich erwarte. In einigen letzten Jahren sind die Beziehungen zwischen Indonesien und Belgien gestiegen und bedeutungsvolle Fortschritte gezeigt. Dies teilte der indonesische Minister für Forschung, Technologie und Hochbildung, Muhammad Nasir, gestern in der Residenz des belgischen Botschafters in Jakarta bei der Feier des Jahrestages des belgischen Königs der Presse mit. Muhammad Nasir sagte, die beiden Länder haben ihre Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen wie Hochbildungs- und Kulturbereich gestärkt.
We with the significant progress, our bilateral relationship, our cooperation have broadened and
Wir sehen die rasche Entwicklung der Beziehungen beider Länder. Unsere Zusammenarbeit ist gewachsen und hat in einigen wichtigen Sektoren wie Investition, Bildung, Hochbildung, Kultur und von Leute zu Leute Kontakt gestärkt. Muhammad Nasir sagte, dank der Verpflichtung der indonesischen und belgischen Regierung können wir alle Fortschritte erreichen. Die beiden Länder haben die Verpflichtung, in kommenden Jahren die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen zu intensivieren. Ein Beispiel für diese Verpflichtung ist der Besuch des indonesischen Vizepräsidenten Yusuf Kalla in Belgien im letzten Oktober und Indonesiens Teilnahme an dem Europalia Festival in Brüssel, Belgien. Indonesien ist immer noch das Investitionsziel der ausländischen Industriellen, die in Indonesien investieren und ihr Geschäft vergrößern wollen. Denn Indonesien wird von einem großen Marktpotenzial gefördert. Indonesien hat eine schon recht ausgebaute Industriestruktur, sodass das Belieferungsnetz recht gut funktioniert. Das sagte der indonesische Industrieminister Airlangga Hartarto am 15. November bei seinem Besuch in einer Firma in Jakarta. Dem Minister zufolge fokussiere sich die indonesische Regierung auf die Schaffung eines sicheren Investitionsklimas durch verschiedene strategische Maßnahmen. Bei diesen Maßnahmen handele es sich um die Veröffentlichung der Wirtschaftsmaßnahmen, um die Bedingungen für die Industrie in der Durchführung ihrer Geschäfte zu erleichtern. Nach der jährlichen Meldung von der Weltbank über den Rang der Geschäftserleichterung 2018 steigerte sich der Rang Indonesien desbezüglich im Jahre 2018 vom 91. auf den 72. Platz von 190 untersuchten Ländern. Minister Airlangga Hartarto ist davon überzeugt, dass die Erhöhung dieses Rangs die Industrie dazu bringen werde, ihre Investitionen in Indonesien zu erhöhen. 20 Länder haben den Halal-Standard Indonesiens akzeptiert. Das gab das Forschungsinstitut für Nahrung, Medikamente und Kosmetika des Rates Islamischer Gelehrten Indonesiens, LPPOMMUI, bekannt. Der LPPOMMUI-Direktor Lukmanul Hakim sagte am Donnerstag, den 16. November 2017 in Jakarta beim Treffen dieses Rates mit halal-orientierten Unternehmen. Dieser Halal-Standard Indonesiens könne den indonesischen Halal-Handel entwickeln, sagte Lukmanul Hakim weiter. Er rief die Unternehmen auf, die indonesischen Halal-Produkte auf den internationalen Markt zu fördern. Lukmanul Hakim zeigt sich optimistisch, dass der Export der indonesischen Halal-Produkte die Wohlfahrt verbessern könne. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 10.740,55 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.572,29 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.537 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 67%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Kommentar behandelt heute das Thema der Rücktritt einiger leitenden Beamten Australiens wegen der doppelten Staatsangehörigkeit und der Regierungsstabilität, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, die Verordnung über die doppelte Staatsangehörigkeit in Australien hat den Effekt auf den Rücktritt einiger Politiker, die die leitenden Beamten in Australien werden. Vor 3 Tagen brachte der Senator Jacqui Lambie aus Tasmania seinen Rücktritt zum Ausdruck, da er die britische Staatsangehörigkeit von seinem Vater hat. Sein Vater ist in Schottland, Großbritannien, geboren, sodass er die britische Staatsangehörigkeit hat, wie im Gesetz der Britannien geregelt wird. Jacqui Lambie ist möglicherweise nicht der Letzte. Er ist auch kein erster leitender Beamter, der sich wegen des australischen Gesetzes zurückgetreten hat. Einige leitende Beamten haben ihre Position verloren. Beispielsweise ist Matthew Canavan, der Minister für Menschenressourcen aus Nordaustralien. Er ist der 3. leitende Beamte, der im letzten Juli zurücktrat, da er die doppelte Staatsangehörigkeit Italiens von seinem Vater hat. 2 Mitglieder von der Grünen Partei werden auch gezwungen, in diesem Monat zurückzutreten, nachdem es aufgedeckt wird, dass ein Mitglied die kanadische Staatsangehörigkeit und andere die neuseeländische Staatsangehörigkeit haben. So ist auch mit Senator Stephen Perry. Die australischen Politiker haben ihre Konsistenz und Verpflichtung gezeigt, die Verordnung oder das Gesetz über Verbot der Parlamentsabgeordneten und der Regierungsbeamten mit der doppelten Staatsangehörigkeit zu befolgen. Obwohl sie sich nie in der Verfassung des Gesetzes verwickeln, respektieren sie aber die Verordnung und befolgen sie.
Der australische Hochgericht hat auch das Gesetz konsequent durchführen, wenn es bewiesen ist, dass die Parlamentsmitglieder in der Staatsregierung die doppelte Staatsangehörigkeit haben. Australien ist ein Land, das anfangs von europäischen Immigranten gegründet wurde. Es ist sehr möglich, dass viele Bürger die doppelte Staatsangehörigkeit haben, da einige europäische Länder die Regelung der Staatsangehörigkeit aufgrund der Abstammung oder ius sanguinis in Kraft setzen. Ius sanguinis oder jus sanguinis ist das Staatsangehörigkeitsrecht, das von jemandem aufgrund der Staatsangehörigkeit seines Vaters oder seiner Mutter bekommen wird. Der Rücktritt einiger Politiker Australiens wegen der doppelten Staatsangehörigkeit kann deshalb als Opfer der politischen Verschwörung nie betrachtet werden. Man kann sagen, dass die Parlamentsmitglieder, die doppelte Staatsangehörigkeit haben, zuerst ihren Ursprung untersuchen sollen. Die Offenheit zur Informationsverbreitung wird hervorgerufen, dass jede Person und Medien den Hintergrund der doppelten Staatsangehörigkeit aufdecken könne. Dies hat den Effekt auf den Rücktritt der leitenden Beamten in Zukunft. Dies wird auch auf die Kontinuität der Regierungsverwaltung beeinflussen. Wenn viele Beamten sich zurücktreten, würde die bundesländische Regierung beeinträchtigt sein. Darüber hinaus konnte die Zusammensetzung der Regierung und die Unterstützung im Parlament auch gestört sein, wenn viele Regierungsbeamten bewiesen wären, die doppelte Staatsangehörigkeit zu haben. Dann könnte weitere Krisen wegen des Falls entstehen. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, Connecting, Dignifying. Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Zuhörer der Stimulations, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. In Washington with the Dulles International Airport from US President John F. Kennedy eröffnet. Der Flughafen wurde am 17. November 1962 vom US-Präsidenten John F. Kennedy als Dulles International Airport eröffnet und im Jahr 1984 um den Ort zu Washington Dulles International Airport ergänzt. Der Flughafen wurde im Film Stipp langsam 2 als Motiv eingesetzt. Der Washington Dulles International Airport ist der größte Flughafen der Metropolregion Washington und einer der größten Verkehrsflughäfen in den USA. Der Flughafen liegt ca. 22 Meilen oder 41 Kilometer westlich von Washington DC in Virginia und wurde nach dem ehemaligen Außenminister John Foster Dulles benannt. Der Entwurf des Hauptterminals und des Towers stammte von dem finnischen Architekten Eero Saarinen. Der Flughafen dient als Drehkreuz für United Airlines. Bei dem durch ein Feuer an Bord ausgelösten Untergang des britischen Segelschiffs Kostpatrick im Südatlantik sterben 467 Menschen. 5 Überlebende, von denen 2 nach der Rettung sterben, weder nach Zentagen gerettet, nachdem sie sich durch Kannibalismus am Leben erhalten haben. Die Kospatrick war eine 3-Mast Black Wall Frigate der britischen Reederei Shaw, Saville & Company, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts Passagiere und Fracht von Großbritannien nach Neuseeland brachte und dabei hauptsächlich Auswanderer beforderte. Am 17. November 1874 brannte die Kospatrick, die mit 470 Menschen an Bord auf dem Weg nach Auckland war, etwa 640 Kilometer südlich vom Kap, der guten Hoffnung aus ungeklärter Ursache ab und sank. Nur 2 Rettungsboote mit etwa 60 Menschen konnten entkommen. Ein Boot mit 5 Menschen, von denen 2 nach der Rettung starben, wurde 10 Tage später gefunden. Das andere Boot blieb spurlos verschwunden. Die Geretteten hatten durch Kannibalismus an Verstorbenen aus dem Boot überlebt. In Chiapas, Mexiko, wird die indigene Guerilla-Organisation Ejército Zapatista de Liberación Nacional oder Zapatistische Armee der Nationalen Befreiung gegründet. Die EZLN wurde am 17. November 1983 von mexikanischen Metropolen Lincoln. 3 Mestizos und 3 Indigenas in der Selva Lacandona, einem Urwaldgebiet an der Südostgrenze Mexikos, als klassisch marxistische und maoistische Befreiungsarmee gegründet, verschmort aber innerhalb der ersten 10 Jahre ihres Bestehens unterschiedliche Elemente, sodass sie als Guerilla neuen Typs wahrgenommen wurde. Ihre Basis fand die EZLN bei Angehörigen verschiedener Maya-Ethnien der Selva Lacandona, so etwa der Trotzil, die später in diese Region eingewandert waren. Die für die Region namens Gebenden Locandonen, die in den 1970er Jahren Landtitel von der mexikanischen Regierung erhalten hatten, standen der ECLN hingegen ablehnen gegenüber und sahen die Trotzil als Bedrohung an. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung Im Blickpunkt mit dem Thema Präsident Joko Widodo fordert die EU auf, die Diskriminierung von Ölpalmprodukten zu stoppen. Der indonesische Präsident Joko Widodo fordert die EU auf, die Diskriminierung der Ölpalmprodukte in der EU bald zu stoppen. Alle Maßnahmen, die vermutlich die Wirtschaftsinteressen benachteiligten und das Image der Ölpalmproduzentenländer zerstören, sollten abgeschafft werden. Diese Aufforderung wurde am Dienstag, den 14. November, von Präsident Joko Widodo bei der Gipfelkonferenz der Gedenkfeier der 40-jährigen Zusammenarbeit der Partnerschaft ASEAN und der EU in Manila, den Philippinen, geäußert. Der Präsident fuhr: Momentan führten viele Seiten Anti-Kampagnen gegen das Wachstum der Ölpalmproduktion in den ASEAN-Ländern durch. Laut Präsident Joko Widodo benachteiligten die Resolution des EU-Parlaments und einiger europäischen Länder zu der Ölpalmproduktion und der damit einhergehenden Entwaldung
So wie verschiedene schwarze Kampagnen nicht nur die wirtschaftlichen Interessen, sondern zerstörten auch das Image der Ölpalmproduzenten Länder. Tatsächlich habe dieser Sektor eine enge Verbindung zu der Armutsbekämpfung und vermindere die Kluft zwischen armer und reicher Bevölkerung und fördere durch Aufbau die Entwicklung der inklusiven Wirtschaft. Präsident Joko Widodo erklärte, dass das Leben von 17 Millionen Indonesiern zurzeit direkt oder indirekt mit dem Ölpalmen verbunden sei. 42% der Palmprodukte kämen von kleinen Landwirten in den Dörfern. Die Aussage von Präsident Joko Widodo bekommt eine große Unterstützung vom malaysischen Ministerpräsidenten Najib Razak. Dieser sagte, dass die Diskriminierung gegen die Ölpalmindustrie mehr als 600.000 kleine Plantagen in Malaysia benachteiligt habe. Indonesien und Malaysia seien die größten Ölpalmproduzentenländer auf der Welt. Präsident Joko Widodo erklärte weiter, dass Indonesien mit der Erhaltung von Ölpalmen einverstanden sei. Indonesien habe verschiedene Maßnahmen dazu ergriffen. Dazu gehöre das System für die nachhaltige Verwaltung der Plantagen und der Ölpalmindustrie in Indonesien. Die Rohpalmölprodukte erlebten zurzeit 187 nicht-tarifliche Hindernisse und die abgeleitete Produkte aus Rohpalmöl 171 nicht-tarifliche Hindernisse in den indonesischen Handelspartnerländern. Im März dieses Jahres gab das EU-Parlament bekannt, dass die indonesischen Ölpalmen die Umwelt durch die Konversion des Naturwaldes und der Torfflächen zerstöre, was auch durch die wiederholten Brände hervorgerufen worden sei. Die indonesische Regierung schickte daraufhin eine Protestnote zur Haltung des EU-Parlaments. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Bei dieser Gelegenheit laden wir Sie dazu ein, eine Reise in die Stadt Surabaya zu machen. Am jeden 10. November feiert das indonesische Volk den Heldentag. Diese Gedenkfeier wird den Kämpfen und der Bevölkerung von Surabaya gewidmet. Am 10. November vor 69 Jahren gab es ein heroisches Ereignis, an dem die Bevölkerung von Surabaya gegen die Truppen der Alliierten und die Niederlande kämpfte. Die Indonesier wieder kolonialisieren wollten. Der Kampf war der erste Krieg zwischen der indonesischen und der ausländischen Truppe nach der Unabhängigkeit Indonesiens. Dieser Krieg forderte viele Todesopfer unter den Kämpfern und den Zivilisten. Unless we dieser gedeng feier, des helden Tages laden wir sie dazu ein, das Heldenmonument und das Museum vom 10. November zu besuchen. Der Bau dieses Heldenmonuments und Museums hat zum Ziel, die Kämpfer im Krieg am 10. November zu würdigen. Das Heldenmonument auf Indonesisch Monument Pahlawan liegt im Stadtzentrum von Surabaya, und zwar an der Straße Pahlawan Surabaya in der Nähe des Amtes des Gouverneurs von Ostjava. Das Pahlawan-Monument ist einer der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt Surabaya als Heldenstadt. Es wurde auf 1,3 Hektar gebaut und hat die Höhe von etwa 41,15 Meter und einen Durchmesser von 3,1 Meter. Im Komplex dieses Monuments gibt es die Statue des ersten indonesischen Präsidenten Soekarno und des ersten Vizepräsidenten Muhammad Hatta bei der Verkündigung des Unabhängigkeitsmanuskripts. Die historischen Fakten mit dem Kampf der Bevölkerung von Surabaya zu bewahren, wurde das Museum vom 10. November im Komplex des Pahlawan-Monuments im Jahre 1991 gebaut. Dieses Museum wurde im Jahre 2000 von Präsident Abdurrahman Wahid eingeweiht. Es besteht aus zwei Stücken. Die Architektur des Museums ist einzigartig, da es eine Pyramide ähnlich ist. Im Mittelteil der Pyramide findet man drei Jugendstatuen, die Bambusperren halten. Um dieses Museum zu besuchen, sollten Sie 2000 Rupiah für die Eintrittskarte bezahlen. Der Eintritt für das Pahlawan-Monument ist frei. Während des Eingangs zum Museum gibt es die Namen der Helden, die auf Kupfer geschrieben wurden. Im Grundstock des Museums werden Sie Fotos des Krieges am 10. November in Surabaya und das Diorama der Lage der Bevölkerung von Surabaya, als Sie die heroische Rede von Bung Tomo hörte, finden. In der Mitte des Raumes gibt es die Statuen des Krieges der Bevölkerung von Surabaya. Im zweiten Stock werden Siwaran von Bung Tomo, die unter anderem Radio, Handschriften, Gewehre und Stilette von Bung Tomo sehen. Außerdem werden lange und kurze Gewehre in diesem Museum bewahrt, die von den Kämpfern genutzt wurden. Wenn Sie die Sammlungen dieses Museums gesehen haben, vergessen Sie nicht, Souvenire des Pahlawan-Monuments und Handarbeiten zum Thema Surabaya zu kaufen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten gerade unser Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal informieren wir über einen Lembangbauer, der eine Auszeichnung der FAO bekommen hat. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen hat den Preis Ulus Primawan einem Bauern aus Lembang der Westjava-Provinz als Modellbauer für den asiatisch-pazifischen Raum vergeben. Der Preis wurde zusammen mit vier anderen Bauern aus Afghanistan, Japan, Nepal und Thailand am Montag, dem 6. Oktober 2017, bei der Feier des Welternährungstages von dem Asien-Pacific Regional Bureau der FAO in Bangkok, Thailand, verliehen. Der Preis wird an Ulus Innovation im Gartenbau Production System, nämlich in der kombinierten Landwirtschaft und im Viehzuchtsektor verliehen. Ulus sagte, mit dem integrierten landwirtschaftlichen Sektor kann das Gemüse umweltfreundlicher und verbrauchfreundlicher werden. Es werde mit Tierdung geduckt und der Pflanzenabfall können als Tierfutter verwendet werden. Erklärte, der fruchtbare Vulkanboden in Westjava sei ein Beitrag in großen Mengen zur hohen Qualität der landwirtschaftlichen Produkte. Ein Garten mit einer Fläche von 3 Hektar könne 1,5 Tonnen Bohnen produzieren. Als Leiter einer Gruppe mit 20 Mitgliedern arbeite Ulus hart daran, seine Produkte auf den Markt in den richtigen Menge und zu einem fairen Marktpreis sicherzustellen. Vor der Bildung von Bauerngruppen in seinem Gebiet, in dem Dorf Sunten Jaya, dem Bezirk West Bandung, hatten Ulus anderen Bauern keine andere Wahl. Sie verkauften ihre Produkte an einen Mittelsmann, der sie dann wieder verkaufte. Die Lieferkette war lang und der Preis für die Landwirte sehr niedrig. Deshalb fordert nun die Regierung durch das Landwirtschaftsministerium die Bildung von Bauerngruppen. Es wird von Ulus und seinen Nachbarn benutzt. Nach der Bildung von Bauerngruppen können Bauern wie Ulus jeden Monat bis zu 15 Millionen Rupien, viermal so viel wie zuvor, verdienen. Liebe Hörerinnen und Hörer, für Ulus als vorbildlicher Landwirt geht es nicht nur die Verbesserung des Einkommens der Landwirte, sondern auch den Wissensaustausch mit anderen Landwirten. Im 2014 nahm am JICA-Programm für den landwirtschaftlichen Austausch teil und baute seine Marketingsfähigkeiten aus. im selben Jahr und im Jahr 2015 erhielt Ulus von der indonesischen Regierung eine Auszeichnung für den Export mit hochwertiger Bohnen. Die Kommunikationsspezialistin der FAO Indonesien, Siska Widiawati, sagte, die FAO habe dazu fünf objektive Strategien der Ernährungssicherheit, die von Ulus angeboten wurden. Ulus habe auch Vorteile von Landwirte und ihre Familien sowie Bauerngruppen gebracht, nämlich die Verbesserung der Produktion, höhere Einkommen der Landwirte und die Verbesserung der Ernährung. Musik. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen die Volkslieder aus Nord-Sulawesi. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream www.voi.co.id hören. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied mit dem Titel Esa Mokan. Gute Unterhaltung.
Esa Mokan.
Liebe Musikfreunde, das war das Lied Es sei Mokan, das von Nova Sondag gesungen wird, das Sie gerade gehört haben. Dieses Lied ist ein Volkslied von der Gesellschaft in Minasa, Nord-Sulawesi. Das Lied, das von Trat komponiert wurde, hat die Themen über Liebe und es ist nur Sehlinien. Das Lied Es sei Mokan hat die erste Lyrik Es sei Mokan genangku wianiku, die nur eine Hoffnung für dich bedeutet. Diese Lyrik ist eine Bitte von jemandem für seine Geliebte. In der folgenden Lyrik, Tea Moma Dua Dua Genang E Karya, die dein Gefühl für dem Geliebten sie verdoben. Die Ende der Lyrik hat eine Bitte zum Gott, dass wir lange zu leben und immer gesund und munter. Das Lied Es sei Mokan wird mit der Kolintang-Musik begleitet, die aus Holz hergestellt wird. Liebe Zuhörer, bevor wir die Volkslieder aus Nord-Sulawesi weiter erklären, hören Sie ein Lied mit dem Titel O Inani Kiki. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Musikfreunde der Stimulations, das Lied O Inani Kiki ist ein Lied aus den Gesellschaften von Minahasa, Nord-Sulawesi. O Inani Kiki bedeutet O Mutter aus Kiki. Kiki ist eine liebe Aussprache für dem Mädchen aus Minahasa. Dieses Lied ist ein Gespräch zwischen zwei Personen. Die Lyrik in diesem Lied erzählt über eine Mutter nach der Stadt Manado, um die Kuchen zu kaufen. Dieses Lied wird von Kolintang Musik auch begleiten. Liebe Musikfreunde, zum Schluss unseres Programms hören Sie nun ein Lied mit dem Titel Sipatokaan. Das Lied Sipatokaan ist ein typisches Lied aus Minahasa und es ist sehr populär. Sogar ist dieses Lied als ein Pflichtlied in den Schulen in Minahasa. Diese Lyrik wird ein Gedicht geformt und es erzählt über einen Rat von der Mutter vor ihrem Kind, das in die andere Städte auswandert. Die Mutter hofft, dass das Kind immer vorsichtig ist. Das Arrangement dieses Lied ist modern. Liebe Zuhörer, hören Sie nun das Lied Sipatokaan, das von Nova Sunda gesungen wird. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in de.voi.go.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.go.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.